in der Ohnmacht bleiben kann. Aber wenn man das so fragt, wie du jetzt sagst, wenn man es nicht rationell beantwortet, dann will man auch in dieser Ohnmacht, in dem ich kann daran nichts ändern, daran will man festhalten.
Wenn man gestorben ist, dann ist man schon in der Ohnmacht, dann kann man ja daran ändern.
Ja eben, ja. Deshalb ja.
Außerdem gibt es, glaube ich, allein so, dass Menschen, dass man wahrscheinlich ist, irgendwie, keine Ahnung, mit 25%, dass irgendjemand, den ich, oder 99%, dass jemand, den ich kenne, irgendwann mal Krebs kriegt. Ja, ich weiß nicht, ob das so lebenspraktisch ist, aber dass die Gesellschaft den Alltag beeinflussen würde oder so. Aber die meisten Leute versuchen ja, solche Sachen sehr selektiv wahrzunehmen. Positiv.
Ich will anders auf dich eingehen. Ich habe gar nicht behauptet, dass der Mensch von morgens bis abends immer rational sich verhalten muss. Es gibt gesellschaftliche Lebensbereiche, in denen man auch mal spinnen kann. So, beispielsweise im Bereich von Spiel und Spaß. Mit Übergängen in Kunst oder sonst was. Ja, da kann man auch mal Fantasie walten lassen. Mein Hinweis war ja gar nicht, man muss immer überall rational sein. Sondern ich habe gesagt, die Sorte Irrationalität, die Religion darstellt, ist die Verleugnung der Notwendigkeit der Verstandestätigkeit in Bereichen, wo es aber drauf ankommt. Die Religion sagt ja nicht, ach, unser Feld ist Spiel und Spaß. So, wenn die Kleinen sich wieder was Neues ausdenken oder irgendein Künstler irgendwelche neuen Klecksereien erfindet, das ist ja gar nicht das Feld der Religion. Das Feld der Religion ist ja, sich einen Reim zu machen auf das, was in dieser Gesellschaft tatsächlich an Beschädigungen des Interesses mit den Leuten passiert. Und da zu sagen, Verstand ausschalten, heißt, die Beschädigungen, die diese Gesellschaft die für die Leute parat hält, zu akzeptieren. In Demut zu akzeptieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das willst. Jetzt werde ich moralisch. Ja.
Eben wurde die Frage gestellt, inwieweit sowas wie Karfreitag mit dem Staat einhergeht. Und da wollte ich noch, mir wäre sofort eingefallen, dass zum Beispiel ja manchmal auch Religion den Staat und den Kapitalismus ja noch unterstützt. Wie zum Beispiel Feste wie Weihnachten, Ostern. Da wird ja immer fleißig gekauft für das Fest halt. Ob das halt auch daran... dass der Staat halt Religion mitduldet. Weil er trägt ja den Kapitalismus dadurch mit. Oder
ja, klar. Na klar. Das Fest der Liebe hat zwei Seiten. Caritas und Kommerz. Das ist der Witz des Festes der Liebe. Kommerz, darüber hast du geredet. Da muss ich mal überlegen, was das eigentlich heißt. Jahr für Jahr erlebe ich im Fernsehen, dass wieder in irgendwelchen Kirchen die Aktion Brot für die Welt eröffnet wird. Und den Kirchen fällt nicht ein, verdammt nochmal, das machen wir jetzt seit 35 Jahren und es ändert sich irgendwie nichts. Wir müssen das schon wieder machen, Brot für die Welt. Die haben offensichtlich nicht genug Brot für die Welt.
Ein paar Tage später Brot statt
Böller. Ja, Brot statt Böller. Ne? Merkt ihr die Absurdität? Das ist Caritas, das ist die Reservierung einer Haltung für Weihnachten, die heißt, wir sind doch so reich, gebt den Armen mal was ab. Aber das hat gar nicht den Sinn, tatsächlich Armut zu bekämpfen. Sonst müssten die verrückt werden, die Glaubensheinis da. Sondern das hat den Sinn, dem Menschen, ja, das geht in deine Richtung, den Menschen darauf zu verpflichten, auf das Urteil, uns geht's doch hier ziemlich gut, gebt was ab. Gebt was ab.
Braucht man ein bisschen.
Ja, ein bisschen. So ist diese Agitation zu Weihnachten tatsächlich nützlich, ausgesprochen nützlich.
Bei dem bisschen kommt ja noch mal gleich der Umkehrschluss. Ne? Ich gebe nur so ein bisschen ab und das hilft ihnen so viel. Da sehe ich mal, wie viel ich habe. Gut, dass ich hier bin und nicht da. Das ist ja auch kein Problem.
Ja, natürlich.
Wenn ich meinen letzten Scheiß habe, ich brauche das ja nicht mal. Wie freuen Sie sich darüber? Mensch, mir geht es doch gut, dass ich in Deutschland bin.
Ja.
Nicht in Ghana oder toll.
Ja. Das müsste ich ja irgendwie beruhigen, ne?
Ja, Lob der Verhältnisse, ne?
Ja, ja.
Dass so die Religion wie so ein Passepartout um jede politische Ansicht irgendwie gelegt werden kann. Weil wenn man an sowas denkt wie Todesstrafe oder so, dann kann man christlich, also die USA sind noch total christlich und dann wird dann immer Todesstrafe gefordert. Oder es werden irgendwelche Bomben, die dazu da sind, Leute umzubringen, gesegnet und so. Aber dann auf der anderen Seite, sie würden halt ganz böse, man darf das nicht. Also es lässt sich ja irgendwie dauernd irgendwie christlich argumentieren, egal was man sagen will.
Richtig.
Also,
ja.
Na, also wenn du jetzt sagst, irgendwie die Religion sagt das und der Staat muss sich damit jetzt irgendwie arrangieren und so, also ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich so schwierig ist. Also ich glaube, so kompliziert braucht man das gar nicht zu sehen.
Naja, also ist mir recht, wenn du es auf ein paar einfache Gedanken runterbringen willst, da habe ich ja gar nichts gegen. Aber machen wir ruhig mal Todesstrafe. Ne? Es gibt ein christliches Pro und ein christliches Kontra zur Todesstrafe. Es gibt erbitterte christliche Gegner der Todesstrafe. So, jetzt will ich mal die Argumente noch nicht sagen, die können wir gleich machen. Die erbitterten Gegner der Todesstrafe, deren Kritik an der Todesstrafe ist, wie ich eigentlich vorhin schon gesagt habe, es ist nicht Aufgabe der irdischen Macht, dem Allermächtigsten in seiner Kompetenz allein über Leben und Tod zu befinden, ins Handwerk zu pfuschen. Das ist deren Kritik. Das ist keine Kritik an dem Gesetzbuch, das in dem drin steht, jemand, der irgendeinen anderen umgebracht hat, der muss lebenslang eingesperrt werden. Egal aus welchen Gründen er das gemacht hat. Ob es jetzt ein Guerillero war oder ob es ein Raubmord war. Interessiert den Staat ja nicht. Also diese Sorte religiöser Kritik nimmt nur Maß an dem Anspruch, das ist doch die Kompetenz des Allmächtigen und nicht die Sache der irdischen Machthaber. Die Argumentation pro Todesstrafe ist dieselbe wie die Argumentation mit der Kirchen, die Kanonen segnen. Warum gibt es Feldgeistliche? Warum gibt es Priester, die mit dem Weihrauch-Dings da über die Waffen gehen? Was ist Ihr Standpunkt? Ja, wolltest du dazu was sagen?
Ja, weiß vielleicht, aber ich weiß es nicht ganz genau, weil ich mich ehrlich gesagt dafür nicht interessiere. Ich finde Krieg
scheiße. Da hast du recht.
Egal, wie die argumentieren, so, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt ein Krieg für die gute Sache ist, zum Beispiel.
Ja, natürlich.
So,
na klar, aber warum ist es der Krieg für die gute Sache? Jetzt werden, was weiß ich, französische oder amerikanische Waffen gesegnet. So. Warum ist denn das die gute Sache?
Weil die gegen die bösen Menschen kämpfen, in der Perspektive halt.
Und was ist der Gehalt des Bösen in dem Fall?
Das ist nicht Gottes Sache.
Ja, natürlich, die sind gottlos.
Naja, also ich weiß nicht, im Zweiten Weltkrieg hätten, glaube ich, die Deutschen nicht gesagt, dass die Franzosen...
Gut, okay, wie sah es, also jetzt in dem Fall habe ich tatsächlich gedacht an Taliban und Ähnliches, ne? So, wie sah es im Zweiten Weltkrieg aus? Da haben die französischen Pfaffen die französischen Kanonen gesegnet und da haben die deutschen Pfaffen die deutschen Waffen gesegnet. Und dann sind sie gegeneinander aufgestanden. Dann haben doch wieder, hat nicht der Segen entschieden, sondern die Mehrheit der Waffen. Was ist denn da los? Was ist da der Einsatz für das Gute? Diese Kanonen stehen das Gute. Was ist denn da identisch mit dem Guten? Ein Gedanke, den ich in meinem Vortrag nicht erwähnt habe, den können wir aber noch nachtragen. Bitte? Mach doch einen Vorschlag.
Das ist so eine Sache, die ich generell immer ganz schwierig finde, wenn man mit bzw. gegen Christen argumentiert ist, sich jeweils, wie es dann gerade passt, halt aussuchen, ob sie jetzt das also das, das Alte Testament hat akzeptiert oder nicht, weil man kann ja jetzt wieder sagen, hier Zahn um Zahn, keine Ahnung, und du hast mich geschlagen, dann darf ich auch schlagen, oder man nimmt halt die Rechtsreform davon oder was auch immer, moralische Neuauflage, Neues Testament, das ist halt alles nicht erlaubt, also letztendlich kann man halt alles damit begründen, so, ich meine, das ist ja auch irgendwie vielleicht...
Denk doch mal an den Spruch, den ich vorhin zitiert habe, gebt Gott, was Gottes ist, und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Was heißt das eigentlich? Welche Stellung zum Kaiser steckt da eigentlich drin? Sind die der Auffassung, ist egal, wer der Kaiser ist, ob es ein französischer Herrscher ist oder ein deutscher Herrscher oder ein polnischer Herrscher oder ein australischer oder ein ghanaischer? Woran ist denn da immer gedacht? Sonst könnten ja dieselben Pfaffen auch rübergehen und sagen, jetzt haben wir erst die deutschen Kanonen gesegnet, jetzt gehen wir eben mal kurz über die Grenze und segnen die französischen. Das wäre ja auch irgendwie blöd, ne?
So meinst du sozusagen, dass das Weltliche, ich muss jetzt den nächsten Graben einnehmen, letztendlich irrelevant ist für die Leute, sondern es ist nur um das Seelenheil geht?
Wenn es nur um das Seelenheil ginge, dann dürfen sie keinen Unterschied in der Nationalität der Waffen machen. Und den machen sie aber gerade. Also wird es damit was zu tun haben. Die Auflösung ist ganz einfach. Du wolltest es. Ja,
der rechtmäßige Kaiser, das ist halt der gerechte Kaiser, der doch hingehört. Und der andere Verstößer, der natürlich der andere Verstößer dann dagegen.
Die Kirchen irgendwie den ganzen staatlichen Prozess mit drin hängen, ist mir schon klar.
Ja, es ist halt auch so.
Ja,
also ja, ist kein großer Gedanke, aber das hat schon zwei eine Auswirkung, der sich der Gedanke zu sagen, es gibt halt einen rechten Kaiser, der, also nicht recht, nur politisch recht, sondern wird vom Großgeschriebenen, dem gehört das halt, dem anderen nicht. Und dann
Diese Politik, die Politik dieser Nation, steht für jene Sorte von Werten, für die auch die Religion sehr viel übrig hat. Welche Werte das sind? Im Krieg, im Antiterrorkrieg, heißen diese Werte Demokratie und Freiheit. Was immer man davon jetzt auch halten, ich habe neulich ja einiges darüber erzählt. Als die Pfaffen die faschistischen Kanonen gesegnet haben, da hießen die Werte, für die sie die faschistischen Kanonen gesegnet haben, die Pfaffen, wie hießen sie da? Jetzt ist erstmal noch nicht die Werte. Vorschlag.
Treue. Vaterland, das
so. Ja, Vaterland. Vaterland, von mir aus auch Rasse, aber katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche hat ja den Übergang hin zur völkischen Sortierung der Leute mitgemacht und gesagt, das richtige Staatsvolk ist das Staatsvolk der Arier. Die ganzen Widerständler aus den Reihen der Kirche haben weniger den Rassismus des Antisemitismus und den umgekehrten Rassismus des Ariertums kritisiert, sondern immer nur die Übertreibungen. Die Übertreibungen. KZ, das ist zu viel. Euthanasie, das ist zu viel. Aber dass die Deutschen schon das arische Volk sind, dessen Recht auf der Welt, was zu gelten hat, dem haben sie durchaus zugestimmt. Deswegen ist der Hinweis, der von dir kam, Vaterland und Rasse, die Zuspitzung in der Tat des Wertekonzepts, dem damals auch die Pfaffen ihren Segen erteilt haben.
Ja, aber dann ist es doch das, was ich gesagt habe, oder nicht? Dass es irgendwie sowas gibt wie so ein Grundgerüst, halt sowas wie, du sollst das machen, was Gottes Wille ist, und dann gibt es immer eine Autorität, die sich ja meinetwegen von Land zu Land unterscheidet, die dann auslegt, was denn jetzt Gottes Wille ist. Und dann machen die Leute halt das, was so gesagt wird von der ausgewählten religiösen Autorität, was dann halt Gottes Wille ist.
Nein,
aber
so.
Der Inhalt ist dann,
nee, das ist mir zu einfach. Nein, das ist mir zu einfach. So ist es nicht. Die Auflösung, die ich vorhin angeboten habe, hieß: Religion ist einerseits Spinnkram, andererseits ist es eine, gerade in Gestalt der Kirche, eine Einrichtung, die um den Geistesinhalt der Menschen kämpft. Die will den Willen auf Gott verpflichten. Und die irdischen Herren wollen den Willen auf den Staat verpflichten. Da gibt es immer Kollisionen, ganz prinzipieller Natur. Und mal ist die Sache so ausgegangen, die Kollision, mal ist sie so ausgegangen. Und ich bin hier gewesen, habe gesagt, diese Kollisionen sind mit der Trennung von Staat und Kirche nicht überwunden. Einerseits haben die Kirchen, die christlichen Kirchen, die semitische Religion, zum Teil auch die Hinduisten hier gesagt, wir unterwerfen uns. Das ist die Art und Weise, wie wir hier eine Agitationsberechtigung noch haben. Und andere haben gesagt, nein, das geht uns zu weit, das machen wir nicht mit. Und immer ist es der Staat, der die letztliche Entscheidungshoheit. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die Konkurrenz in der Sache ist politisch hierzulande entschieden. Und wenn also das ist der Witz. Es ist nicht so harmlos, wie du sagst. Und was daraus jeweils wird, das ist immer noch eine offene Geschichte. Hierzulande ist es erstmal so, dass es entschieden ist. Wer hat die Hoheit über die Köpfe der Menschen? Das ist die Frage. Und da sind hier, da sind alle gemeint. Im Augenblick hier hat hierzulande der Staat leider die Hoheit.
Also, jetzt abgesehen von dem Konflikt, den du siehst, gibt es auch viele Aspekte, die ich mir vorstellen könnte, die jetzt so am religiös sein oder gerade halt beim Christentum unglaublich hilfreich sind, um zum Beispiel einen kapitalistischen Staat in seiner Ordnung sozusagen zu bewahren. Ich meine, das Leute
ja, letztendlich. Natürlich, das war ja meine Quintessenz. Ja, natürlich, deswegen ist ja, werden sie auch geduldet genau, und funktionalisiert. Ja, klar.
Ja, aber nicht nur das Opportune, also dass du halt Leute, die drin haben im System, aber auch auf die andere Seite, also das ist ja auch das Gefährliche, was du angesprochen hast, dass die Religion auch immer diese Tendenz hat, sich zu verselbstständigen, halt in Form dieses Gottesstaates, was ja auch immer wieder eben gezügelt werden muss. Also das ist halt immer eine schwierige Sache mit der Religion, die ich jetzt mal so mache.
Ja, bloß habe ich gesagt, hier ist sie entschieden. Im Iran läuft es ein bisschen anders. Und in ein paar anderen Ländern.
Also würden Religionen nicht gerade sich so viral, sag ich mal, verbreiten können, dann würde es halt eine Religion, die das Christentum schon so lange geben. Es ist ja so, dass eine bestimmte Prozesse sozusagen da eingebaut sind, die halt dazu führen, dass immer neue Leute konvertiert werden, wenn man sich sozusagen seine Masse irgendwie hält und so. Also sind ja schon in einer gewissen Art und Weise, ja gut, konstruiert wird zu viel, also sie sind irgendwie so entstanden, ja, dass sie sich als Systeme halt immer weiter über die Zeit dann verbreiten lassen.
Ich würde mal...
Das ist aber ganz schlecht.
Ja.
Also ein Virus ist ja total falsch, weil es ja nichts Biologisches ist. Das ist ja schon, darum soll es auf den Vortrag gehen, da laufen die Pfaffen rum und erklären die Welt. Meistens dann nur ein Gewaltapparat hinterher. Das ist aber jetzt auch so gut verbreitet. Ne, weil da immer noch gleich Leute mit Gewehren dabei waren, als sie Südamerika mit Gurken oder halt Osteuropa erobert haben. Da waren halt, oder, na, da hatten sie noch Schwerter dabei. Und dann haben gesagt, glaubt mal an den Gott. Und danach hat der Pfaffe immer schön sonntags erzählt, wie sie sich denn zu stellen haben. Und das haben die Leute übernommen. Also, ich weiß nicht, ob das so gemeint ist.
Ich meine
das
tatsächlich dann genau so, weil ich systematisch keinen Unterschied sehe.
Da kam halt ein Subjekt, ein Mensch auf die Züge, hat dem was erzählt.
Egal. Ist mir total egal, ob das ein Mensch oder was auch immer war.
Das ist nicht egal, weil was ist mal hier das Subjekt? Also das System, was ist denn das System? Das müssen doch schon Menschen gewesen sein, die den anderen Menschen erzählt haben, hier, glaub mal an den Typen da, der am Kreuzer hängt.
Wenn ich mir Religion anschaue, oder wenn ich mir zum Beispiel das Christentum anschaue und versuchen will herauszufinden, welche Vorgänge, welche Prinzipien irgendwie, ne, zum Beispiel dazu führen, dass das Christentum, dass es das zum Beispiel so lange gibt, dass es so erfolgreich zum Beispiel gewesen ist. Dann kann ich verschiedene Vorgänge da drin erkennen oder bestimmte Sachen, bestimmte Eigenschaften in dem Christentum erkennen, die dazu geführt haben.
Sag mal eine.
Also zum Beispiel sowas wie Erlösung, dass egal wie scheiße es mir jetzt auf der Welt geht, ja, ich auf jeden Fall nachher, wenn ich nur an Jesus glaube, alles hier ertragen kann, ganz toll, und dann nachher wird alles super.
Wie fändest du denn das System oder Prozess, wenn du immer auf die soziologischen Termine hinaus willst und immer sagen willst, das ist ein Systemcharakter?
Ich bin ja kein Soziologe.
Nein, das ist, du sagst immer nur, das ist ein System, was sich dann entwickelt. Was ist denn da, jetzt hast du ein Merkmal des Christentums erwähnt, da gibt es einen Erlösungsgedanken. Definition, die ziemlich allgemein ist, mehrfach von fast jeder Religion. Also, was ist denn daran systematisch? Das ist doch nur ein einzelnes Merkmal der Religion, die in dieser Ideologie drin hat.
Wie würdest du diese, okay, also vielleicht, ich habe nur einen Begriffsfall, wenn du diese ganzen Merkmale, die zum Beispiel das Christentum auch ausmacht, zusammenfassen würdest?
Wenn du Wertekanon, und wenn du halt sagst, hier gibt dem Kaiser, was ist Kaisers, oder die Korintherfassung davon, halt, das sind halt Wertekanon, du kannst jetzt auflisten, Nächstenliebe und sollst nicht stehlen und so.
Um zum Viralen zu kommen, ich möchte jetzt nicht zu lange darauf rumreiten.
Aber ich glaube, ihr seid jetzt von seinem entscheidenden Punkt weg. Du hast deinen Punkt auch nicht festgehalten, von dem sozusagen naturwüchsig Viralen sich durchsetzen. Bleibt dir jetzt davon noch was?
Um es viral zu nennen, man redet ja auch von Viral Marketing oder so. Bezeichnet man, was es ist. Ich meine einfach, wenn man sich zum Beispiel das Christentum anschaut, da hat man sowas wie, dass es irgendwie dazu führt, dass die Leute andere Leute konvertieren wollen. Ausbreitung, ja? Also man will andere Leute umkippen. Oder dass man zum Beispiel so ein Mechanismus, würde ich das halt.
Bleib doch mal bei dem Punkt jetzt. Du hast die Missionarstätigkeit dran. Jetzt habe ich versucht, vorhin eine Erklärung der Missionarstätigkeit zu leisten. Ja? So. Die heißt in Kurzfassung, die haben sie nicht mehr alle, die haben nicht mehr alle das im Schrank. Eine Erfindung, ja, eine geistige Erfindung wird für sie nicht nur zur Gewissheit, sondern sie hat auch zur Gewissheit, aller anderen zu werden. Sie soll für alle anderen auch gelten. Ich denke mir irgendwas aus, unterwerfe mich meinem eigenen blöden Gedanken und sage, aber der hat für alle anderen auch zu gelten. Und schon bin ich auf der Welt und sage, alle anderen müssen das glauben. Und wenn sie nicht dran glauben, müssen sie dran glauben. So, das ist die Missionarstätigkeit. Ja, und was hast du jetzt?
Also
was ist denn jetzt?
Es geht doch nur darum, dass jetzt irgendwie die Krankheit als Vergleich, als Metapher für Religion genommen wird. Das ist ja irgendwie auch einleuchtend, außer dass irgendwie, wenn alle krank sind, sind hinterher alle
froh. Nein, das ist. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Krankheit ist. Es ist kein Defekt weder des Verstandes noch der Physiologie, sondern es ist ein falscher Umgang des Verstandes mit der Welt, in der er lebt. Das ist es. Ein falsches Denken, das sich in dieser Weise entwickelt. Denkt doch mal dran an meinen Schlussteil, wo ich nochmal extra die Frage stelle, wie wird man denn das? Da habe ich gesagt, der Ausgangspunkt war, die Leute stellen sich zu dem, was ihnen in dieser Gesellschaft passiert, was sie an Schlägen zu verdauen haben. Erster Schritt war, das sind Schicksalsschläge. Bin ich schon mit meinem Verstand wieder fast weg bei Schicksal? Bin ich gar nicht mehr bei dieser Welt? Dann der Übergang, wieso muss mir das passieren oder uns? Sinnfrage. Und dann der letzte Übergang, wie kann ich denn in dieser Welt, wie kann ich denn doch noch irgendwie eine Erfüllung kriegen, wenn ich keine Erfüllung kriege? Ja, dann geht es nicht in dieser Welt.
Der Fehler ist doch, wenn du das...
Ganz kurz, ich finde es immer, das vielleicht auch so ein persönliches Ding, ja, falsch, dass etwas falsch ist, zu sagen, finde ich immer so...
Ja, das ist mir schon klar. Du bist gut trainiert. In allen Ideologien, die hierzulande über das Denken verbreitet sind. Du hast mir selber gerade, ich mache den Scherz doch. Du hast gesagt, dass du hast ein komisches Gefühl mit, wenn ich von falsch rede. Ist das ein Argument bei dir oder was ist das?
Das ist eine persönliche Befindlichkeit.
Eine persönliche Befindlichkeit, über die rede ich nicht. Wir reden da jetzt über Argumente.
Ich finde es grob vereinfacht.
Gut, jetzt hast du ein Argument gebracht.
Und ich würde.
Jetzt hast du ein Argument gebracht. Das ist zu einfach. Wenn du sagst, dieses Argument ist zu einfach, dann hast du an dem Argument was auszusetzen. Ja? Jetzt sag mal, was du an dem Argument auszusetzen hast.
Okay. Wenn man sagt, dass etwas falsch ist, geht es dann auch davon aus, dass irgendwas etwas anderes richtig sein muss.
So das heißt, ist es.
Genau. Das heißt, man sagt, das geht darum, dann um einen Wahrheitsbegriff?
Nein, geht's nicht.
Okay, dann geht es um einen
Wahrheitsbegriff.
Was?
Es geht doch nicht um Wahrheitsbegriff. Wir machen doch keine Erkenntnistheorie hier.
Eine Entscheidung machen, ob etwas wahr oder falsch ist?
Ja, ob was stimmt oder nicht stimmt. Ja,
logisch?
Gut. Ja?
Also Logik? Reden wir vom logischen Wahr oder Falsch oder von welchem Wahr oder Falsch reden wir? moralisch, ethisch, ist nicht schwierig. Darum geht es mir. Also wenn es um die Logik geht, ja, und dann könnten wir jetzt über Logik reden, ob das Sinn macht überhaupt, so ein System anzuwenden, mathematisch wahr oder falsch.
Guck mal, du hast gerade einen schönen Satz gesagt, es ist falsch, von falsch zu reden. Ist dir klar, dass das ein Widerspruch ist?
Okay, dann sage ich es anders, es ist eine Vereinfachung, ich finde es unpraktikabel.
Also, ich finde so Sätze wie, ich finde es falsch, über falsch zu, also falsch zu sagen, viel unpraktischer.
Also ich bin dafür, da machen wir jetzt mal einen Schlussstrich drunter. Sonst, ich bin gern bereit, mal irgendwann hier eine Debatte zu führen über Wahrheit. Das können wir durchaus mal machen, aber das geht mir jetzt zu weit. Vor allen Dingen, weil die ganze Debatte, der ganze Streit, den wir geführt haben, immer um nichts anderes ging, als treffen deine Argumente zu oder nicht zu. Und dann sagst du, sowas gäbe es gar nicht, was wir hier geführt haben. Haben wir doch gerade geführt.
Ich habe noch eine andere Frage, und zwar haben wir jetzt die ganze Zeit schön darüber geredet, welche Funktion religiöse Ideologien haben, um sich die Welt, wie das Individuum vorfindet, sich schmackhaft zu machen. Weil die Welt niemand
aushaltbar, nicht schmackhaft, aushaltbar.
Weil sie kein Gutes, darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Das heißt, wir haben jetzt in der ganzen Religionsdebatte immer den Rückbezug auf Religion im Kapitalismus bzw. Religion und kapitalistische Gesellschaft gehabt. Und meine Frage wäre jetzt ziemlich einfach, ob man dieses Konzept, also Religion als Erträglichmachung von irgendwas, auch auf vorkapitalistische Gesellschaften insbesondere so weit zurückbeziehen könnte, dass wir über Naturreligion, Animismus etc. reden. Also so nach dem Motto, der Steinzeitmensch, der seine Keule schleifend durch die Prärie trottet und Blitz sieht und davor erschreckt und dann sich denkt muss, oh, Götter, weil sonst komme ich darauf nicht klar, oder? Also wie würdest du dazu stehen, was würdest du sagen, wie weit ist das Konzept, das du präsentiert hast, ausdehnbar und wo stößt man an Grenzen der Erklärbarkeit? Eine kleine Antwort reicht.
Vielleicht sobald es eine wissenschaftliche Alternative gibt?
Letztlich, ich meine, es ist ja klar einfach, dass es Religion länger gibt als kapitalistisch funktionierende Gesellschaften. Also muss das vorher schon eine Funktion gehabt haben. Und ich wäre auch zufrieden mit Diktion vorher, interessiert mich nicht, darüber rede ich nicht drüber.
Ja. Nee.
Wäre eine plausible Antwort, aber...
Nein, das ist keine plausible, das wäre eine Ausrede.
Ja, das hast du jetzt gesagt.
Funktion, wenn du das so sagst, oder... Hat das schon sowas so, als wenn das so bestimmt mit einer bestimmten Absicht eingerichtet wäre, die auf was Bestimmtes abzielt, dafür ist das funktional eingerichtet.
Ja, das glaube ich schon, das also meine ich, das ist schon der Witz.
Ich eher so interpretiert, dass das eben falsches Bewusstsein über die Verhältnisse sind und jetzt gerade aktuell sind das eben ganz bestimmte kapitalistische Verhältnisse, aber ich finde, das schließt überhaupt nicht die Analyse aus, dass es auch ein falsches Bewusstsein gibt, andere Verhältnisse.
Ich würde es anders sagen. Ich würde deinen Steinzeitmenschen würde ich mal ganz heftig in Schutz nehmen vor dem Gläubigen heute. Der Steinzeitmensch, dem der Blitz den Baum kaputt gemacht hat, von dem er sich gerade irgendwas pflücken wollte, der hat keine Ahnung von dem, was Blitz ist. Der hält dieses unerklärte Naturphänomen für die Strafe Gottes, wenn es ihn schädigt. Und er findet sich ein Gott des Blitzes. Heute ist es alles erklärt. Und die Idioten, die Menschen sind so idiotisch und leisten sich daneben immer noch diese Sorte von Ideologie. Obwohl es Naturwissenschaft gibt, die ihm den Blitz erklären kann, den Donner, Ebbe und Flut, Gravitation, Atom und so weiter und so fort. Das ist doch die Verrücktheit.
Es gibt auch immer noch Dinge, die nicht erklärt sind. Wie könnte man genau mit dem Blitz gleich?
Nein, da haben wir vorhin drüber. Nein, das kann man nicht. Auf der Grundlage entwickelter Naturwissenschaft ist der Witz von Nichtwissen immer der Ausgangspunkt für Suche nach weiterer Erklärung. Die Menschen, die in der Zeit gelebt haben, wo es keine Wissenschaft gibt, die waren fertig damit zu sagen, das ist der Gott des Blitzes. Den muss ich mir gewogen machen. Punkt um.
Religion ist ja die Verhältnisse kann man ja nicht ändern. Also das heißt, Flucht in Religion, weil die Verhältnisse ich nicht ändern kann, also flüchte ich mich in irgendeine Droge, zum Beispiel Religion. Das ist eine Flucht. Zum Beispiel die Verhältnisse die Erkenntnis über Kapitalismus als solche hilft ja nicht, die Kapitalismus zu überwinden. Also flüchte ich mich in Religion. Das ist wie eine Betäubung zum Beispiel.
Ja, das ist der berühmte Spruch vom Religion als Opium des Volkes. Da ist was dran. Aber der Ausgangspunkt ist nicht der, den du gesagt hast. Es ist nicht so, dass Menschen sagen, eigentlich will ich was ändern an diesem Laden. Und jetzt stelle ich fest, ich kann es nicht ändern, also werde ich religiös. Das ist nicht der Witz. Sondern der Übergang ist, woran liegt denn das, was mit mir hier passiert?
Da kommt sofort Gott.
Mit den Zwischenschritten, die ich vorhin genannt habe. Mit all den Zwischenschritten. Es kann doch nicht sein, dass wo mir hier in dieser Gesellschaft das Recht auf Erfolg zugestanden wird, mein ganzes Leben lang nichts ist. Das ist der Übergang zur Sinnfrage. Und die Sinnfrage ist das Einfallstor für alle Religionen, wie ich vorhin erklärt habe. Ich wollte bei ihm bloß sagen, das ist nicht der Ausgangspunkt von gescheiterten Gesellschaftsveränderern. Überhaupt nicht. Ich will nicht abbrechen, aber jetzt sind doch schon sehr viele weg. Die Luft ist raus und hier wird es auch immer kühler. Je weniger Menschen drin, desto kühler wird es hier im Raum. Ich wollte noch sagen, meine E-Mail-Adresse heißt hüsken@online.de. Nicht t-, sondern nur online.de. Über meine E-Mail-Adresse kann man weiter korrespondieren mit mir über Fragen, die jetzt noch offen sind. Gleichfalls will ich verweisen auf meine Homepage www.fhüsken.de. Da gibt es mehrere Seiten, die enthalten noch Texte. Weniger, doch über Religion gibt es auch einen Text da drin. Aber über interessante andere Sachen, die man sich runterladen kann und sich Gedanken machen und vertrauen kann. Danke nochmal.